SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster, hallo. Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Jana Schulte.
Hallo.
Von dir können wir ganz viel über das technische Hilfswerk erfahren. Wir kennen ja meist nur dieses dunkelblaue, große Fahrzeug, was schon mal auf der Straße zu sehen ist. Du bist seit 22 Jahren engagiert beim THW, wurdest mit dem Bevölkerungsschutz-Ehrenzeichen geehrt. Erstmal Glückwunsch dazu.
Dankeschön.
Wenn du das THW beschreiben solltest, wofür seid ihr alles zuständig?
Also es gibt ein Gesetz, das THW-Gesetz, in dem das quasi beschrieben wird, dass es ganz grundsätzlich auch gegründet dafür, für genau diese Aufgaben. Das eine ist natürlich der Zivilschutz. Dann gibt es Auslandseinheiten, Auslandseinsätze. Und es gibt die, wir nennen das mal kurz abgekürzt, die örtliche Gefahrenabwehr. Also alles das, was wir auf Anforderungen von Polizei oder Feuerwehr regional oder auch überregional leisten.
Und von diesen drei Bereichen, wenn du im Einsatz bist, kannst du da sagen, ja, welcher Bereich kommt am häufigsten vor?
Also meistens ist das so ein Katastrophenschutzeinsatz, nenne ich es mal. Also genau das, diese örtliche Gefahrenabwehr häufig in Anforderungen oder für Anforderungen der Feuerwehr zur Unterstützung von ganz unterschiedlichen Ereignissen, die dann anfallen. Genau.
Wann warst du zuletzt im Einsatz?
Einen richtigen Einsatz muss ich gerade überlegen. Letzte Woche war ich auf der Großübung in Köln, die RESCONEX 26, wo das erste Mal eine Einheit, die gegründet wurde von der EU für die EU, Dekontamination von, in meinem Fall, Fahrzeugen geübt wurde.
Bedeutet auf normale Alltagssprache übersetzt?
Also diese Einheit wird dann, also die wird jetzt gegen Ende des Jahres in Einsatz versetzt, also quasi scharf geschaltet. Und diese Einheit ist dafür da, im europäischen Ausland, im EU-Ausland, nach irgendwelchen Schadstofffreisetzungen, also biologische Gefährdung, chemische Gefährdung, radioaktive oder nukleare Gefährdungen, Infrastruktur, Fahrzeuge, Personen und Geräte zu dekontaminieren, also die Schadstoffbelastung zu reduzieren.
Was ist da zum Beispiel zu tun? Was habt ihr da konkret geübt dann?
Also die Fahrzeuge, also ich bin in der Teileinheit, die sich mit der Fahrzeugdekontamination befasst. Das heißt, im Prinzip kann man sich das vorstellen wie eine große Waschstraße. LKWs oder PKWs fahren da rein, werden mit Hochdruckreinigern vorgereinigt. Dann wird eine Desinfektionslösung aufgetragen und nach einer gewissen Wartezeit wird die wieder runtergewaschen. Und dann können die Fahrzeuge in den schadstofffreien Bereich fahren.
Jetzt hast du gerade gesagt, ja, könnte auch radioaktiv sein. Dann funktioniert so eine Waschstraße wahrscheinlich nicht. Da müsst ihr dann wieder anders vorgehen, oder wie
anders
ist das?
Ja, genau. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, je nach Gefährdung, auch je nach Stoff, muss man einfach anders vorgehen. Ja. Und das ist das, was da geübt wird. Immer mal wieder und jetzt letzte Woche dann einmal in dem ganz großen Setting mit allen Teileinheiten quasi.
Und du machst das Ganze ehrenamtlich, also da geht wirklich viel Zeit drauf. Was machst du im normalen Leben für einen Job?
Im normalen Leben bin ich bei einem Maschinenbauunternehmen und ich bin dort verantwortliche Elektrofachkraft und Energiemanagementbeauftragte.
Gibt es da irgendwelche Überschneidungen, dass du sagst, ah ja, kann ich beim THW von profitieren oder umgekehrt?
Ich glaube, so allgemein so Resilienz und ein technisches Verständnis, das ist auf jeden Fall was, wo ich auf beiden Seiten absolut von profitieren kann. Ja.
Jana Schulte ist bei uns ehrenamtlich engagiert, seit 22 Jahren beim Ortsverband Stuttgart beim THW. Also so lange halten ja viele Beziehungen nicht, 22 Jahre. Wie ist deine Beziehung zum THW?
Intensiv, würde ich sagen. Mit Höhen und Tiefen, wie es in jeder Beziehung ist. Es gibt ganz anstrengende Zeiten, wo extrem viel passiert. Und dann gibt es natürlich auch wieder, glücklicherweise muss man sagen, weil wenn wir nicht zum Einsatz kommen, dann geht es ja allen gut. Gibt es auch Durststrecken, die wir dann natürlich mit Ausbildung und Einsatzvorbereitung füllen. Genau, es ist immer so ein bisschen auf und ab, mal mehr, mal weniger, mal intensiver, mal weniger intensiv, aber eigentlich immer schön.
Das Besondere natürlich, solche Einsätze, die lassen sich nicht planen. Denn wenn das THW gerufen wird, dann ist es ein Notfall. Also wie gehst du damit um? Bist du immer auf Abruf oder habt ihr da Schichten? Wie teilt sich sowas ein?
Also ganz grundsätzlich sind wir eigentlich immer erreichbar, 24/7. Und wenn wir es nicht sind, wir haben ein Tool, da können wir einfach uns auf nicht verfügbar setzen. Zum Beispiel, wir fahren ja auch alle mal in Urlaub oder so. Oder es passt halt wirklich vom Arbeitgeber her nicht oder sonstige Umfeld, sonstige Verpflichtungen. Dann geht es einfach nicht. Und ja, wenn wir alarmiert werden, dann geben wir eben eine Antwort über dieses Tool und laufen dann dort weg, wo wir eben gerade sind.
Also das heißt, wenn jetzt ein Notruf käme, stehst du auf und bist weg?
Den kriege ich nicht mit, weil ich ja das Handy auf laut losgemacht okay. habe. Aber ja, im Prinzip ja. So muss man sich's vorstellen.
Das heißt also, wie du gerade gesagt hast, du gibst dann ein Zeichen, dass du unterwegs bist. Wie können wir uns das vorstellen? Wie ist dieser Ablauf dann?
Also wir kriegen in der Alarmierung auf dem Handy quasi einen Text, wo dann grob drinsteht, was bereits bekannt ist. Das ist manchmal nicht viel. Und dann antworten wir mit, ich bin verfügbar, ich bin auf dem Weg. Und dann ja, sammeln wir uns erstmal im Ortsverband, gucken, welche Rückmeldungen sind denn eingegangen. Haben wir alle, die wir brauchen? Haben wir jemanden, der LKW fahren darf? Haben wir Führungskräfte? Haben wir ausreichend Helfer? Oder müssten wir irgendwo nochmal spezieller nachalarmieren? Und dann fahren wir mit der Ausrüstung, die wir dann brauchen, an den Ort des Geschehens.
Zeit ist da ja ein ganz entscheidender Faktor. Wie schnell könnt ihr dann alle dort sein? Wäre es manchmal vielleicht geschickter zu sagen, ja, ich fahre selbstständig zum Einsatzort?
Dann hätte ich nicht die notwendige Ausrüstung dabei. Das wäre manchmal wäre es ganz schön, weil man dann nicht einmal hin und die gleiche Strecke zurückfährt. Aber dadurch, dass wir relativ spezielle Ausrüstung, es geht schon los bei der eigenen Schutzkleidung. Die brauchen wir, die müssen wir abholen, die müssen wir anziehen und dann fahren wir gesammelt los. Und zeittechnisch ist es ganz unterschiedlich. Es ist viel natürlich vom, ist es Berufsverkehr ja oder nein? Kommen die Leute, müssen die einmal quer durch Stuttgart oder kommen die irgendwo vom Rand in die Stadt? Ganz unterschiedlich. Und je nachdem, was dann auch an Materialausstattung noch geladen werden muss, geht es schneller oder braucht ein bisschen länger. Wir sind nicht an Hilfsfristen gebunden, wie zum Beispiel die Feuerwehr. Natürlich ist es erstrebenswert, schnell zu sein. Aber wenn das ein oder andere ein bisschen länger dauert, dann ist das ja nicht gesetzlich irgendwie, wie es bei der Feuerwehr ist, in Hilfsfristen gedeckelt.
Eigene Sicherheit ist ja auch ein wichtiger Faktor, dass du die entsprechende Ausrüstung dabei hast. Was zählt dann zu so einer Standardausrüstung? Das kann ja auch ganz schön viel Gewicht sein unter Umständen.
Es ist relativ viel Gewicht. Ich sag mal, die Standardausrüstung, das ist das, was wir vielleicht auch schon aus dem Fernsehen oder so kennen. Diese blauen Uniformen oder wir nennen es eigentlich den multifunktionalen Einsatzanzug. Das ist Stoff, der ist nicht so schwer, der ist aber warm, weil er halt auch wasserdicht ist und einigermaßen resistent gegen unterschiedliche...
Ja, nicht brennbar wahrscheinlich.
Nicht brennbar, ja. Gegen unterschiedliche mechanische Einwirkungen, aber auch gegen gewisse chemische Stoffe ist der relativ resistent. Dann geht's weiter mit Stiefeln, die sind schwer. Ne? Also mit Stahlkappe, durchtrittsicherer Sohle, Helm ist relativ schwer, dicke Handschuhe, man weiß ja oft nicht, wo man reinfasst und deswegen ist das einfach auch wichtig. Das geht dann alles vom Gewicht her noch. Spannend wird es dann, wenn man ein Atemschutzgerät aufsetzt. Da sind wir so im Bereich von 15 Kilo ungefähr unterwegs und dann kommt natürlich noch die ganze Ausrüstung, mit der ich arbeiten möchte. Also ein Trennschleifer zum Beispiel, da sind wir auch schon mal schnell bei 8, 9, 10 Kilo, die wir da mitnehmen. Ja.
Kannst du uns gerade mal direkt in den Einsatz mitnehmen? Also als es zum Beispiel in Stuttgart eine Gasexplosion gab, da warst du als Gruppenführerin vor Ort. Was bedeutet das?
Also da war es auch eben so, dass wir relativ früh morgens schon alarmiert wurden, weil man einfach genau das, was ich gerade sagte mit dem Berufsverkehr, dem wollte man so ein Stück entgegenwirken und hat gesagt, naja, bevor die Leute jetzt alle an ihre Arbeitsorte fahren, alarmieren wir sie vorher, dann sind sie alle schon da. Und dann haben wir uns eben auch gesammelt, Material zusammengesammelt, was man dann im Speziellen eben braucht. Und sind dann etappenweise näher an den Einsatzort rangefahren, aber noch nicht bis ganz ran, weil dann einfach natürlich die Löscharbeiten Priorität haben erstmal, bevor wir dann zum, ich sag mal, Aufräumen oder zum Suchen, zum Beräumen der Schadstelle kommen. Genau, und irgendwann war das dann so weit, dass wir dann da nachrücken konnten und dann war die Aufgabe relativ schnell auch klar. Es geht um das Suchen einer noch vermissten Person.
Puh, wie geht man das an, wenn man erstmal nicht weiß, da liegen vielleicht Trümmer und man weiß nicht, wo soll ich suchen? Wie gehst du das als Gruppenführerin an?
Also es macht natürlich erstmal eine Riesenwirkung, so eine Schadstelle. Für viele von uns ist es natürlich das erste Mal, dass wir mit so einem Szenario konfrontiert werden, mit solchen großen, tragischen Auswirkungen. Ja, dann ist es halt, man muss sich diese Schadstelle einfach angucken und überlegen, wo ist es jetzt sinnvoll anzufangen? Wo könnte, wenn man das nachvollziehen kann, wo könnte die Person gewesen sein zum Zeitpunkt des Unglückes? Ist abgeklärt, ob die wirklich im Haus war? War die vielleicht nicht im Haus? Solche Fragestellungen werden dann natürlich erstmal betrachtet. Und dann muss man sehen, dass man vom Einfachen zum Schweren, vom Zugänglichen ins Unzugängliche geht.
Wie war das in dieser Situation? Was war da noch von dem Haus übrig?
Nicht mehr viel. Also es war vollständig, als wir ankamen, quasi vollständig zusammengebrochen. Die andere Doppelhaushälfte stand. Teilweise hat es noch gebrannt, immer wieder an unterschiedlichen Stellen, auch über den ganzen Einsatztag hinweg. Und ansonsten war alles in sich zusammengefallen.
Habt ihr die vermisste Person finden können?
Gegen Abend, ja.
Und das hat was bedeutet, wenn es so lange gedauert hat?
Wir konnten die Person nicht lebend finden. Das wäre wahrscheinlich aber auch nicht möglich gewesen, wenn wir sie schneller gefunden hätten. Dafür war das Schadereignis einfach zu gravierend. Es gibt eine Gewissheit. Es gibt, man hat seine Aufgabe erfüllt. Das ist natürlich nicht das, was man sich wünscht für die Familie, aber das und für die Hinterbliebenen, aber es gibt eine Gewissheit.
Wie gehst du erstmal mit diesen heftigen Bildern, dann auch jemanden tot bergen zu müssen? Wie gehst du persönlich damit um? Das macht ja auch etwas mit einem.
Das eine ist natürlich Erfahrung. Und das andere ist, sich ganz offen der Thematik einfach auch zu stellen. Zu sagen, ich bin nicht unverwundbar, sowohl körperlich als auch psychisch nicht. Und man muss auf sich achten. Man muss einfach sich selber beobachten und in sich reinspüren. Brauche ich vielleicht nochmal, habe ich Gesprächsbedarf? Mit wem rede ich denn darüber? Wem berichte ich von den Ereignissen? Wie geht's mir denn? Und damit muss man einfach mit sich selber ganz, ganz offen sein.
Wie bist du da in dem Fall umgegangen? Wie war das für dich?
Gute Frage. Also man macht sich natürlich schon seine Gedanken. Auf der einen Seite, es ist ein Mensch verstorben und es bleibt immer tragisch. Auf der anderen Seite habe ich den Auftrag erfüllt und wir konnten dieser Familie eine Gewissheit bringen. Und die hatten die Chance, um Abschied zu nehmen oder Abschied zu nehmen. Und das ist was man selber auch, das ist das Positive, was ich für mich daraus immer ziehe. Den Hinterbliebenen die Trauerarbeit so auch zu ermöglichen. Ich versuche immer, das Positive aus diesen Dingen mit rauszuziehen. Es ist Teil dieser Arbeit und das ist uns eigentlich von Anfang an klar. Man muss damit halt einfach offen umgehen. Und reden hilft unfassbar viel. Wenn ich nicht reden will oder gerade einfach nicht kann oder nicht den richtigen Gesprächspartner finde, das runterzuschreiben oder sich selber zu sagen, zu erklären, manche erzählen es dem Haustier oder so, dann setzt sich das im Kopf auch immer neu zusammen. Man erkennt neue Aspekte des Ganzen. Und es tut gut, das so rauszulassen.
Bei deinem Einsatz fürs THW warst du auch bei der Flutkatastrophe im Ahrtal. Wann kam da der Notruf?
In der Nacht, als es geregnet hat schon. Tatsächlich ganz früh morgens, irgendwie um 5 oder so. Und es war zu dem Zeitpunkt quasi nichts bekannt. Ich bin Teil der Einsatznachsorge, des Einsatznachsorgeteams im THW. Und die Alarmierung kam aus dem Einsatznachsorgeteam raus. Wir brauchen Personal, die vor Ort die Einsatznachsorge machen. Und von dem, was passiert war, wussten wir zu dem Zeitpunkt eigentlich nichts.
Und wie war das dann, als ihr da hingekommen seid und genau diese schlimmen Bilder, die wir alle aus dem Fernsehen kennen, gesehen habt?
Also die erste spannende Frage für uns an dem Abend oder an dem Morgen war dann, wie viel packen wir denn eigentlich ein? Wie lange bleiben wir dort? Was ist dort eigentlich, was nehme ich mit?
Ja,
das war die erste spannende Frage. Dann waren wir erst, also das ging dann so 2-3 Schritte vorweg während der Fahrt dorthin. Man ist dann ja auch 3-4 Stunden unterwegs, haben wir natürlich versucht, den Medien irgendwas rauszufinden. Wenn man dann da ankommt, man ja erst irgendwo in Empfang genommen von jemand, der schon was weiß. Das war jetzt in dem Fall eine hauptamtliche Stelle, die all das, was sie dann an Infos schon hatten, mit uns geteilt haben und uns dann dort auch, ich sag mal, Einzelaufträge zugewiesen haben. Und dann sind wir so langsam aber sicher ins Tal gefahren.
Wie war das?
Man kann sich das nur ganz, ganz schwer vorstellen. Wenn man Bilder im Fernsehen sieht oder auch in der Zeitung, dann hat man keinen Größenvergleich, sage ich mal. Wenn man mit seiner eigenen Körpergröße neben dem Baum steht, der die ersten 5 Meter oder 6 oder 7 Meter keine Rinde mehr hat. Und dann sieht man diese A, die nur noch 30, 40, 50 Zentimeter Höhe hat in dem Augenblick. Es ist extrem surreal. Und es ist ja eine unfassbare Zerstörung. Und man geht einfach 50 Meter weiter und dort sieht es so aus, als wäre nichts gewesen. Es ist surreal, ist, glaube ich, ein Wort, was das gut beschreibt. Ja.
War das laut? War das leise? Wie waren die Geräusche?
Zu dem Zeitpunkt, als wir da ankamen, war es leise. Es waren überall Leute natürlich auf der Straße, aber es war sehr, sehr leise. Was auffällig war, was so das vorherrschende Geräusch der ersten Stunden und Tage waren Hubschrauber, die noch Menschen evakuiert haben, aber auch erste Hilfsgüter, vor allem Trinkwasser, in die betroffenen Städte, Stadtteile gebracht haben.
Wie bist du dann zu deiner Aufgabe? Was waren dann deine Schritte, als ihr eben verteilt worden seid auf die einzelnen Bereiche?
Wir gehen dann ja immer im Team los. Also man geht nie alleine, man ist immer mindestens zu zweit. Und wir haben dann entsprechend unserer Beschreibung, immer so Zettel, da stand dann drauf, wen wir wo vermutlich treffen werden, weil Kommunikation war ja da auch nicht mehr
digital
möglich.
So gut wie gar nicht möglich, ja.
Genau, und dann mussten wir uns schon auf die Informationen, die wir hatten, verlassen, um dort einfach die Leute dann anzutreffen, mit denen wir dann ins Gespräch gehen sollten, um einfach auch mal die Bedarfe zu erfragen, abzuchecken, weil das ja alles, die konnten sich ja nicht melden und sagen, wir haben folgenden Bedarf. Ja. Sondern es war immer, man muss hingehen, man muss mit den Leuten direkt sprechen und dann findet man raus, was die brauchen.
Wir waren ja jetzt gerade im Ahrtal bei deinem Einsatz. Vielleicht können wir da nochmal zurück hingehen. An der Stelle, wo ihr jetzt unterwegs wart, zu den Leuten, die ihr aufgrund dieses Zettels, den ihr dann hattet, irgendwann gefunden habt. Wie war das?
Die Leute haben natürlich wahnsinnig viel mitgemacht. Und den Leuten fehlt in dem Augenblick natürlich auch so ein Einblick in das, wie sieht's eigentlich bei mir zu Hause aus? Und wie geht's meinen Angehörigen? Weil die haben unter Umständen auch diese Menschen aus ihrem privaten Umfeld nicht erreicht. Die wissen in dem Augenblick nicht, wie sieht mein Zuhause aus? Wie sieht mein Arbeitsplatz aus? Ist meine Familie noch vollzählig? Haben die alle noch ein Dach über dem Kopf? Wer war's? Wie weit sind die überhaupt betroffen? Und das ist natürlich eine, neben den Erlebnissen als Einsatzkraft, die die Menschen in dieser Nacht gemacht haben, ist das natürlich so das vorherrschende Thema. Und die größte Herausforderung ist, man kommt da nicht hin und hat Antworten, sondern man hat nur erstmal ein offenes Ohr und das kann ich anbieten. Ja. Und dann wollen die Leute ja gerne Antworten, die ich ihnen nicht geben kann. Ja, das ist die Herausforderung.
Wie gehst du in so einer Situation damit um? Es funktioniert kein Handynetz, du hast die Informationen nicht, aber du musst im Grunde beruhigend auf diesen Menschen einwirken. Wie geht das?
Zuhören ist ganz, ganz, ganz wichtig, den Menschen keine Ratschläge zu geben, mit denen sie in dem Augenblick gar nichts anfangen können, weil sie einfach nicht, oh Mensch, jetzt ruf mal zu Hause an und frag doch mal nach. Ne? Das hilft in dem Augenblick
wird
niemandem
weiter.
Wird
nicht funktionieren.
Genau. Einfach gucken, was kann ich den Menschen denn anbieten? Wie kann ich die Menschen an Lösungen hinführen? Ich kann den Leuten auch in dem Augenblick nicht sagen, ja, dann nimm dir jetzt dein Auto und fahr mal dahin, weil die Infrastruktur gibt's nicht mehr. Unter Umständen hat das Auto das nicht überstanden, die Straßenwege waren extrem eingeschränkt, viele Brücken
weg.
Nicht mehr funktionsfähig, genau. Die Leute hatten es sehr, sehr, sehr schwer und da muss man natürlich aufpassen, keine Ratschläge zu geben, die Leute nicht weiterbringen, mit denen die nichts anfangen können, dass das nicht auch noch wie Hohn wirkt. Das ist gefährlich.
Die Frage ist, was konntest du denn überhaupt noch sagen in der Situation, wo so viel einfach weggefallen ist?
Man kann den Leuten Mut machen, man kann den Leuten Dankbarkeit zeigen, ich habe unfassbaren Respekt davor, weil die haben eine unfassbare Nacht erlebt, die Einsatzkräfte, die ja auch die ganze Nacht über schon auf Achse waren. Und das dem mit Respekt gegenüberzutreten und ihnen zu zeigen, dass das eine Wahnsinnsleistung ist, dass die völlig über sich hinausgewachsen sind und dass man Verständnis dafür hat, dass die müde sind, dass die kaputt sind, dass die geschafft sind, dass die gleichzeitig aber vielleicht auch in ein ganz neues oder in eine andere Zukunft gucken müssen. Damit muss man offen sein und da muss man ihnen einfach auch zeigen, hey, es bricht nicht alles zusammen. Es ist vielleicht vieles neu, es ist vielleicht vieles anders. Aber ihr seid noch da, euch geht's gut, ihr habt einen Wahnsinnsjob gemacht die Nacht durch. Und jetzt guckt er mal, wenn ihr ausgeschlafen habt, wie wir dann weiter vorgehen können. Und dann muss man die Bedürfnisse desjenigen einfach mal abklopfen.
Nur alleine, wenn du sagst, wenn ihr ausgeschlafen habt, die sind kaputt und müde, wollen schlafen. Aber zum eigenen Bett komme ich vielleicht gar nicht mehr hin, weil das Haus nicht mehr steht. Also war das sofort organisiert? Gab es dann die Notunterkunft, in der die Einsatzkräfte dann auch schlafen konnten?
Also das Schöne an diesem THW ist ja, man kennt sich und man ist eine gewachsene Gruppe. Und diese Diskussion gab es gar nicht, dass am Ende einer übrig bleibt, der vielleicht nicht mehr nach Hause kommt, sondern es war sofort klar, ja, dann nehme ich dich und dich eben auch noch mit, so viel Platz habe ich zu Hause. Das ist das Schöne. Man lässt niemanden zurück, man lässt niemanden auf der Strecke. Und so hat sich das relativ schnell für die ersten ein, zwei Nächte schon mal organisiert. Und dann hat man eben auch weitergeguckt, welche Möglichkeiten mit Unterkünften oder Hotels oder Ähnlichem kann man diesen Menschen bieten.
Wenn du im Freundeskreis über deine Einsätze fürs THW berichtest, welche Fragen kriegst du da gestellt?
Also die meisten kennen mich ja schon gar nicht mehr anders. Ich meine, 22 Jahre, das ist eine lange Zeit, die Leute haben sich dran gewöhnt. Wie machst du das eigentlich? Woher nimmst du die Zeit? Macht es wirklich Spaß? Das sind so die klassischen Fragen. Ja.
Welche Antworten kommen von dir? Worauf musst du immer wieder antworten? Hier diese Spaßfrage beispielsweise, das ist ja harte Arbeit, die ihr da macht.
Es ist oft harte Arbeit, aber es ist auch Kameradschaftlichkeit, es ist Zusammengehörigkeit. Man lernt unfassbar viel, auch fürs eigene Leben. Also gerade was Vorbereitung in irgendwelchen Stromausfallszenarien oder anderem angeht. Man wächst unfassbar und es macht Spaß. Und das ist was mich persönlich auch treibt, da weiter dran zu bleiben und weiterzumachen und mehr zu machen. Und auch, es verändern sich so ein bisschen die Aufgaben, die Interessen. Aber es geht immer irgendwie mit spannenden Themen weiter.
Ja, wenn du gerade sagst, es verändern sich so ein bisschen die Aufgaben. Wie konntest du dich entwickeln innerhalb dieser 22 Jahre beim THW?
Also ich habe ja in einer Jugendgruppe gestartet. Und da ist natürlich viel, also es ist einfach auch eine Versicherungsfrage, was dann so ein Jugendlicher, junger Erwachsener darf und was er nicht darf. Und dann startet jeder mit einer Grundausbildung. Und in dieser Grundausbildung lernt man so die ganz grundlegenden Sachen, die Basics, viel Theorie und dann es geht los mit relativ fasten Thema Knoten. Mag keiner, aber es ist einfach notwendige Grundlage. Und am Ende dieser Grundausbildung steht eine Prüfung und ab da geht es dann so richtig los, sage ich mal. Da wird man dann in seine Gruppe, in seine Teileinheit gegeben. Ist man relativ frei in der Auswahl, so wie halt Plätze auch verfügbar sind. Und dann geht's los mit Fachausbildung und dann geht's eben auch weiter mit spezialisierterer Ausbildung. Wir brauchen jemanden, der den LKW fährt. Also muss irgendjemand einen LKW-Führerschein machen.
Hast du gemacht, ne?
Habe ich gemacht, ja. Genau. Mhm. Wir haben teilweise schweres Sondergerät. Also früher hatten wir in Stuttgart den Radlader, inzwischen haben wir einen Teleskoplader. Auch das braucht einfach spezielle Ausbildung. Und auch das habe ich gemacht. War dann ganz, ganz viele Jahre in der Fachgruppe Räumen. So gerade hier dieses Baumaschinengruppe, bin dann irgendwann zum Truppführer und dann zum Gruppenführer geworden, habe das auch viele, viele Jahre gemacht und Mitte vorletzten Jahres inzwischen bin ich dann aufgerückt in die Funktion des Zugführers.
Und wenn du auf deine eigene Entwicklung schaust, ich meine, klar, das will man oft nicht so gerne sagen, aber worauf bist du da auch selber stolz? Also das sind ja unglaubliche Schritte, die du da machen konntest.
Vor allem darauf dran geblieben zu sein und das weitergemacht zu haben und bis hierhin weitergemacht zu haben, weil ich finde es wahnsinnig erfüllend. Und dieses Dranbleiben, diese Kontinuität, das ist das, was mich so, ja, es füllt mich aus und es macht mich auch stolz, ja.
Und dieses Bevölkerungsschutz-Ehrenzeichen, was du jetzt bekommen hast, was bedeutet dir so eine Auszeichnung?
Also erstmal ist das gar nicht so intrinsisch in mir drin, dass ich denke, oh Wahnsinn, sondern das ist tatsächlich ganz viel auch von außen, dass Leute einfach stolz sind und gratulieren und sagen, du hast es verdient, du bringst da so viel Energie rein. Es ist schon schön, es ist Wertschätzung auf ganz, ganz hohem Niveau und das ist schon schön, die Anerkennung zu kriegen. Wobei ich jetzt auch niemand bin, der sagt, naja, ohne diese Anerkennung würde ich jetzt nicht weitermachen. Sondern ich nehme es gerne mit. Ich freue mich wahnsinnig darüber und finde es schön, so gesehen zu werden. Und das, was ich mache, dass es so gesehen wird. Ja, Ja.
Es gibt ja Möglichkeiten, sich bei den Ortsvereinen zu informieren, sich dann auch zu engagieren. Wie lief das denn eigentlich bei dir? Es wurde ja mit der Zeit dann immer mehr, das haben wir ja gerade eben schon gehört.
In meiner Jugend gab es, also in der Zeit, wo man sich halt so irgendwie orientiert, wo will ich denn hin, was will ich denn machen, was finde ich denn gut, gab es in meinem privaten Umfeld immer Jungs, die das schon länger machen. Und ich fand es immer beeindruckend. Die konnten Sachen und die haben Sachen gemacht, die so der, ich sag mal, 0815-Mensch halt nicht so täglich
Zum
erlebt.
Zum Beispiel?
Die konnten mit Motorsägen umgehen. Die konnten in Bäume klettern und mit irgendwelchen wilden Seiltechniken sichere Konstruktionen bauen. Und das fand ich spannend. Als Teenager finde ich heute noch spannend. Aber und dann habe ich irgendwann gesagt, Mensch, das finde ich cool. Ja, dann komm doch mal mit. Und dann wurde ich da quasi eingesackt. Und dann bin ich da dran geblieben.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, ja, das waren die Jungs. Also warst du als Mädchen da eine Außenseiterin?
Nein. Also vor allem vor 20 Jahren, vor 22 Jahren war man vielleicht nicht der Klassiker, sage ich mal. Aber Außenseiter, würde ich sagen, war ich nie. Es war den Leuten egal, kommt dann Junge, kommt dann Mädchen, völlig wurscht. Hauptsache, die macht mit. Und wurde dann so auch nie, oder zumindest so nicht so, dass ich das gefühlt hätte, irgendwie darauf reduziert oder deswegen anders behandelt oder besonders behandelt, weder vorteilig noch nachteilig.
Sind denn inzwischen mehr Mädchen da? Hast du andere angesteckt?
Ich weiß nicht, ob ich die Leute angesteckt habe, aber es sind auf jeden Fall sind mehr Mädels da, also Mädels im Sinne von Jugendlichen, die nachkommen, aber auch im aktiven Dienst, also in einem Erwachsenendienst, sind auch immer mehr. In Stuttgart sind sogar relativ viele mit inzwischen, ich glaube, an die 25%. Das ist nicht flächendeckend so, aber bei uns ist es so, in anderen Bereichen sind es vielleicht auch 10, 12, 15, aber es wird auf jeden Fall mehr. Ja. Und das ist schön.
Und am 20.09. ist dieses Jahr bei euch der Tag der offenen Tür. Kannst du schon mal so ein bisschen verraten, wer jetzt neugierig geworden ist und sich dafür interessiert? Was ist da alles zu sehen, zu erleben?
Wir machen unsere Tore auf und zeigen quasi unseren ganzen Fuhrpark. Wir haben oft auch Gäste aus der örtlichen Gefahrenabwehr, aus dem Bundeswehr ist häufig zu Besuch. Die stellen auch nochmal besondere Fahrzeuge aus, besondere Dinge aus. Es gibt ganz viel Möglichkeit zu Gesprächen, sich zu informieren, mal in so einen LKW reinzusitzen, mal die Arbeit einfach kennenzulernen. Und es gibt immer leckeres Essen. Kann ich nur so bewerben. Und wir haben immer für die Kinder eine große Spielstraße, also so, ja, auch so ein bisschen an die Technik rangeführt werden und auch mal so ein bisschen echtes THW-Material in die Hand nehmen dürfen.
Merkst du da so eine Art Trendwende durch den Begriff, den Olaf Scholz geprägt hat, die Zeitenwende, und dass wir innerhalb Europas einen Krieg haben, dass Krieg und Kriegsdienst plötzlich mehr und mehr thematisiert werden? Merkst du da auch ein Interesse in Sachen Bevölkerungsschutz beim THW?
Ja, also ich sag mal, von dienstlicher Seite wird natürlich das Thema wieder mehr in den Fokus gerückt. Also Eigenschutzthemen zum Beispiel, aber auch die Vorbereitung. Wir sind zum Glück lange jetzt im Frieden gewesen und wir müssen uns einfach wieder vorbereiten auf das, was uns unter Umständen ereilen könnte. Und das merkt man schon. Aber auch aus meinem privaten Umfeld werden die Fragen mehr mit, wie kann ich mich denn vorbereiten? Was kann ich denn machen? Mensch, was hast denn du im Keller, um so einer Situation, es muss ja nicht unbedingt Krieg oder ein Verteidigungsfall sein.
Allein der Stromausfall.
Stromausfall, ganz aktuell. Um dann mal die ersten wenigsten Stunden selber über die Runden zu kommen. Das sind schon Fragen, die mir doch häufig gestellt werden, ja.
Jetzt haben wir gerade einiges gehört in Sachen Bevölkerungsschutz. Das Thema wird aktueller. Stromausfälle gab es in der vergangenen Zeit öfter. Ja, was für Tipps kannst du uns denn mitgeben? Was ist denn wichtig? Was sollte ich alles im Keller haben, wenn ich einen Keller habe?
Wasser. Ich glaube, das ist allen irgendwie auch bewusst. Aber ob man dann wirklich losgeht und sagt, ich stelle mir jetzt mal bewusst zwei Kästen Wasser in den Keller, die ich jetzt nicht vielleicht im Alltag antaste, sondern für wirklich den Fall, dass einfach mal es einen Tag gibt oder zwei Tage gibt, wo kein Wasser aus der Leitung kommt. Man muss sich Gedanken machen mit, vor allem im Winter, jetzt gerade nicht mehr so kritisch, aber im Winter, wo kommt meine Wärme her? Habe ich ausreichend warme Decken? Und dann natürlich Lebensmittel. Wenn das mal zwei, drei, vier Tage gehen könnte und dann einfach, wir scheitern dann an der Ladentür, die eigentlich mit Strom aufgehen würde. Ja. dass man da einfach dann auch für sich selber was zu essen hat und dann eben auch an Dinge denken muss, wie wenn ich Säuglingsnahrung aufkochen muss zum Beispiel, dass ich mir irgendwie die Möglichkeit schaffe, vielleicht mit einem kleinen Campingkocher auch mal Wasser zu kochen, Wasser abzukochen und mich zumindest so weit vorbereite, dass ich die ersten Tage selbstständig über die Runden komme.
Gibt's da was in Sachen Lebensmitteln, was sich eignet? Also wenn ich Spaghetti gekauft habe und habe keinen Campingkocher, dann nutzen mir die Spaghetti wenig. Also was ist da zu empfehlen?
Das ist richtig. Also ich glaube, ich kann empfehlen, die Broschüre, die häufig auch ausliegt, zum Beispiel bei den Bürgerbüros und so vom BBK, vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, gibt so ein, früher hieß das mal Alarmplan, ich weiß gar nicht, wie das heute heißt, so eine A5-Broschüre, die relativ gut und relativ eindrücklich beschreibt, was ist denn gut zu Hause zu bevorraten, was lässt sich gut bevorraten, was ist vielleicht ungeeigneter, auch was zum Beispiel ein Radio, ein Kurbelradio, dass man noch was mitbekommt von, was passiert eigentlich um mich rum zu. Kerzen, solche Sachen ist da relativ ausführlich beschrieben.
Hast du dann solche Sachen zu Hause wahrscheinlich dann sowieso, ne?
Ich glaube ja, dass ich gar nicht zu Hause sein werde in diesem Falle.
Ja.
Aber ja, auf jeden Fall Wasser ist immer so weit da, wie ich denke, dass ich das brauche. Wir dürfen halt auch Körperhygiene zum Beispiel auch nicht vergessen. Man ist dann relativ schnell eben auch krank unter Umständen. Ja, die ersten Tage werde ich es schaffen.
Hast du Geheimtipps, die ihr beim THW habt, wie beispielsweise, ja, gut ist noch, die Badewanne mit Wasser zu füllen, irgendwie extra Vorräte zu bekommen? Was gibt's da?
Also ich glaube, der Tipp ist, das so einfach wie möglich zu machen und einfach zu sagen, ich kaufe halt nicht ein Paket Haferflocken, sondern ich kaufe halt zwei oder drei. Und wenn nur noch in Anführungszeichen zwei da sind, dann kaufe ich halt das dritte nach und stelle das halt hinten ins Regal, sodass ich einfach in meine Vorratshaltung ein bisschen größer ist, aber ich auch keine Lebensmittel mehr oder keine Lebensmittel wegschmeißen muss, weil dafür wäre es auch zu schade.
Ja. Vielen Dank erstmal. Eine Frage haben wir eben im Team besprochen, wo wir uns schon immer gefragt haben, wie ist das denn eigentlich mit dem Blaulicht und mit dem Alarm? Wann muss es angestellt werden und wann nicht? Du kannst es wahrscheinlich aufklären, oder?
Also es ist relativ bürokratisch und es muss dringend geboten sein. Es muss zur Erfüllung von hoheitlichen Aufgaben sein. Das schränkt das Ganze schon mal ein bisschen ein. Also das heißt, ich darf zum Essen holen natürlich auch das Blaulicht nicht einschalten. Ja, also wenn der, ich sag mal, Auftraggeber sagt, ihr dürft es nutzen, dann können wir es nutzen. Die Frage ist, ist es immer zielführend? Also wenn ich in einem dicht gepackten Berufsverkehr gefüllten Tunnel stehe und da hinten das Signal einschalte, dann löst sich der Stau deswegen nicht auf. Also man muss es schon auch mit, neben den rechtlichen Vorgaben schon auch mit Sinn und Verstand machen.
Okay, haben wir das auch noch geklärt. Vielen Dank dafür.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.